Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom We Move People Podcast. Hallo AJ.
Hallo Rosa.
Wir haben mal wieder eine sehr spannende Frage bekommen für unseren Podcast.
Ja.
Und ja, das ist ein sehr spannendes Thema und ich lese es einfach mal vor, einen Teil aus der E-Mail und dann sprechen wir darüber,
ja. Okay?
Also besonders im Hinblick auf die philosophischen Aspekte der Kampfkunst, die mir immer in euren Folgen besonders gut gefallen. Neulich habe ich mich etwas mit Franziskus von Assisi beschäftigt. In seinen Sonnengesang spricht er sogar vom Tod als unserer Schwester und begegnet damit selbst diesen letzten Teil des Lebens mit einer Haltung von Frieden und Akzeptanz. Laudato si, mi Signore, per sura nostra morte corporale. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester den leiblichen Tod. Gleichzeitig musste ich an die biblische Geschichte des Judaskusses denken, bei der Verrat aus nächster Nähe kommt. Daraus hat sich für mich folgende Frage ergeben. Zwischen radikalem Frieden, also wie ihn Franziskus von Assisi lebte, und dem Verrat des Judaskusses liegt ein Spannungsfeld zwischen Vertrauen und Wachsamkeit. Spiegelt sich dieses Spannungsfeld auch in den Prinzipien des Wing Chun wider? Mich würde sehr interessieren, wie ihr dieses Spannungsfeld aus eurer langjährigen Erfahrung im Wing Chun betrachtet. Ja, eine sehr spannende, komplexe Frage.
Sehr komplexe, ja. Die wir am besten ein bisschen aufdröseln müssen. Mhm. Weil es gibt diesen ersten Teil der Frage, wo der Tod von Franziskus, von Franz von Assisi, als Schwester bezeichnet wurde. Und der Tod ist so was wie ein Ratgeber des Menschen, der ihn permanent begleitet, weil ab der Geburt sterben wir, um es mal so auszudrücken. Und wo dieser Punkt ist, wissen wir nicht.
Man kommt dem Tod jeden Moment näher.
Näher, genau, man kommt ihm mit jedem Schritt näher, mit jeder Sekunde näher. Und der Tod ist ein Ratgeber. Wie man sich den jetzt vorstellt, ob man sich ein Bild macht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber man sollte eben jeden Augenblick seines Lebens in Bezug auf den Tod betrachten, weil das beginnt es dann in die Realität zu bringen und uns aus der Illusion rauszuführen.
Bringt das auch relativieren, ne?
Ja.
Also wenn man jetzt eine Schwierigkeit hat oder man streitet sich mit jemand oder, ne, also man regt sich über irgendwas auf und man setzt das dann in Bezug zum Tod, dann kann man immer überlegen, ist es das jetzt wert, ne?
Mhm. Oder kann es auch so ausdrücken, egal in welchem Schlamassel ich sitze, wenn ich noch lebe, kann ich es lösen. Ich lebe wieder einen Augenblick, ich kann wieder was tun, ich lebe wieder einen Augenblick. Lebe ich keinen Augenblick mehr, kann ich in der materiellen Umgebung es nicht mehr lösen. Also die Botschaft ist schon, ich lebe noch. Das ist mal eine positive Botschaft. Und diese Botschaft gibt mir der Tod, er hat mich noch nicht berührt. Und gleichzeitig kriegt erst auch jeder Augenblick einen wirklichen Wert durch das Angesicht des Todes. Und das hat jetzt nichts was mit Pessimismus zu tun oder mit Angst. Nein, das ist positiv. Das ist positiv gesehen. Denn wenn ich meine Sterblichkeit akzeptiere, wenn ich vom Unsterblichen, die meisten Menschen sind Unsterbliche, nicht weil sie nicht sterblich sind, sondern weil sie so tun, als wäre der Tod nur eine statistische Wahrscheinlichkeit. Nein, er ist eine Tatsache. Und wo er wartet, wissen wir nicht. Ob ich noch den nächsten Atemzug mache oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Das weiß keiner von uns. Und aus dem Grund kann das mein letzter Augenblick sein. Welche Wertigkeit gebe ich diesem letzten Augenblick? Wie begegne ich diesem letzten Augenblick? Kann ich sagen, der Tod ist meine Schwester? Ich sage, der Tod ist ein Ratgeber. Ja, was rät er mir nämlich? Bewusster mit meinem Leben umzugehen, wahrhaftiger zu werden. In jedem Augenblick. Denn in jedem Augenblick, in dem ich es nicht tue, habe ich eigentlich einen Bewusstseinsaugenblick vergeudet. Aus dem Grund sage ich immer, Langeweile existiert nicht. Wenn du Langeweile empfindest, dann hast du eine verkehrte Einstellung zum Leben. Wie kannst du zu etwas, was du nicht weißt, wie lange es dauert, was nur noch einen Augenblick dauern kann, wie kannst du Langeweile empfinden? Bring Bewusstsein rein. Und wenn wir wieder zu Franz von Assisi zurückgehen, er war wahrscheinlich ein Mensch, der sehr, sehr bewusst gelebt hat, für den jeder Augenblick ein Geschenk war, der unglaublich wahrhaftig war.
Und er hat ja den Tod also akzeptiert und realisiert zu Lebzeiten, ne? Weil wenn du tot bist, dann ist es ja zu spät, dann bringt es ja nichts mehr. Das heißt, zu Lebzeiten, wie du gerade gesagt hast, muss man sich das immer wieder vergegenwärtigen und ja auch in Frieden damit sein, mit dieser Vergänglichkeit, in Frieden sein auch und das halt auch akzeptieren, ne?
Auf eine gewisse Weise kommt für mich Franz von Assisi Jesus sehr nahe von den Heiligen, mehr oder weniger. Und zwar durch seine Friedlichkeit. Aber jetzt müssen wir mal definieren, was Friedlichkeit ist. Friedlichkeit ist ja nicht Schwäche. Da machen wir einen kleinen Bezug zum WTO-Wing-Chung. Ich sage immer gerne, solange man sich nicht wehren kann, ist man nicht friedlich, sondern hilflos. Friedlich kann ich sein, wenn ich dazu in der Lage bin, mich zu wehren.
Weil ich dann bewusst entscheide, ich tue nichts, obwohl ich könnte. Weil wenn ich eh nicht kann, dann ist ja keine Entscheidung. Dann bin ich ja ein hilfloses Opfer. Also ich kann ja nur was entscheiden, was ich dann auch kann.
Genau, und wenn keine Entscheidung innewohnt, dann ist es kein Friede. Ganz einfach. Jetzt gehen wir dann Punkt zu Jesus. Egal, als was man Jesus sieht, als Sohn Gottes, als Propheten oder so, was er auf jeden Fall war von der Einstellung her, ist ein gewaltiger Krieger. Was verstehe ich unter Krieger? Ein Krieger ist nicht jemand, der andere bekämpft, sondern ein Krieger des Bewusstseins. Und seine Lehre, die der absoluten Nachgiebigkeit, wenn man so betrachtet, ist eine sehr harte Lehre. Das ist keine weiche Lehre. Für diese harte Lehre muss man enorm stark sein.
Also wenn er zum Beispiel sagt, schläg dich jemand auf die rechte Wange, halt ihm die linke Wange hin.
Das ist nicht Schwäche. Aus dem Grund sind wir wieder bei dem, das ist kein hilfloser Mensch. Er wäre dazu in der Lage gewesen, egal ob man es als Sohn Gottes, als Propheten oder als unglaublich gewaltigen Menschen sieht, er wäre dazu in der Lage gewesen, etwas zu tun. Er hat sich zurückgenommen. Das ist Stärke. Gleichzeitig ist diese Stärke die härteste Schulung drinnen, die existiert. Das mag zwar im Moment noch das Angenehmste sein, wenn ein Mensch so zu dir ist, aber was ist die Spiegelseite dieses Handelns? Wenn ich jemanden zurechtweise, wenn ich ihm Grenzen setze, gebe ich ihm die Möglichkeit, sich im Kleinen zu korrigieren. Wenn ich das nicht tue, ist es zwar der schnellste Weg, aber der brutalste, weil er wird die volle Rückseite seines Handelns kriegen. Wenn der mich schlägt und ich sage, ja, schlag mich auf die andere Seite, was tue ich ihm? Ich motivieren dazu, es noch schlimmer zu machen. Wieso? Weil er dann viel schneller die Rückkopplung von diesem Universum kriegt, das Karma. Und das wird ihn korrigieren. Das ist die brutalste Art zu unterrichten. Die weichste Art ist die brutalste Art. Da sind wir wieder ein Querschluss zum WTO-Wing-Chung. WTO-Wing-Chung in seiner totalen Nachbildlichkeit führt zu der größtmöglichen Wirkungsexplosion. Indem ich nachgib bis zum geht nicht mehr, lasse ich den anderen ja bis zum Extrem in seine Destruktivität hineinlaufen.
Und ja, wir sagen ja immer im WTO-Wing Chung, wenn jemand wenig kann, der Anfänger, der lernt auch proaktiv, ne? Notlösung, zack, Kick, 1, 2, 3, erstmal rein. Nicht getroffen werden und proaktiv auch im Notfall angreifen, ne? Also innerhalb der Verhältnismäßigkeit, ist klar. Also das sagt man ja dem Anfänger, da sagst du ja nicht lange abwarten und denn schult man den Tastsinn und andere Qualitäten. Und je mehr man kann, desto länger kann man abwarten, ne? Und auch Kräfte dann umlenken und so weiter. Und dann hat man halt diese Nachgiebigkeit, die zu einer Gewaltexplosion führt. Aber das kannst du ja nicht einem Anfänger jetzt zum Beispiel raten. Und auch genauso, das ist ja nicht praktikabel, sage ich jetzt mal. Also ich meine, Jesus hatte ja auch eine Aufgabe. Also ein normaler Mensch, also man kann sich damit nicht vergleichen. Also das heißt, wir würden ja niemand raten, wenn jemand dich auf einer Seite schlägt, zu sagen, ach, lass dich einfach weiterschlagen. Ne? Sondern da ist ja in der Selbstverteidigung gilt ja genau das Gegenteil in der Praxis. Wenn einer versucht, dich auf eine Seite zu schlagen, dann zertrümmer ihn die andere. Also da ist eigentlich genau das Gegenteil
Wieder,
was man in der Praxis machen
sollte. Sei wahrhaftig zu dir selber, schau, wo du stehst. Das ist keine Gebrauchsanweisung für jeden Menschen in jeder Situation. Das war aus seiner Stärke heraus möglich und all seine Anweisungen führen ja dahin, dass du ein starker Mensch wirst. Er hat zwar niemanden verurteilt für das, was er getan hat, aber er hat sie dauernd forciert und angewiesen, stärker zu werden. Stärker zu werden. Und gleichzeitig, je länger ich warten kann, desto mehr Einsichtsmöglichkeit gebe ich dem anderen. Das kannst du dir aber nur leisten, wenn du diese Stärke hast. Und du darfst diese Stärke nicht mit hilfloser Schwäche verwechseln. Jesus war die Stärke in Person, was wir uns gar nicht vorstellen können. Das denken wir, sagt mir Sohn Gottes, weil es eigentlich aus normaler Sicht praktisch unmenschlich ist, wie er war, wie er gehandelt hat. Das ist jenseits von dem, was ein normaler Mensch imstande ist. Aus Stärke heraus, nicht aus Schwäche heraus. Und aus Schwäche hat es ganz andere Folgen. Und Franziskus kommt dem sehr nahe von dieser Einstellung her. Und so muss man es betrachten lernen. Aus dem Grund, das ist ein extrem starker Krieger im bewussten Bezug, in Bezug auf sich selbst. Die Querschleife zu Judas, auch so eine Doppelgeschichte. Judas hat der Geschichte nach dem Muster nach, war er der 12 Apostel, der Jesus an die Römer verraten hat. So kann man sagen, ein Verräter. Werden wir nachher noch kurz drüber reden, was ein Verräter ist und wieso das natürlich im Nahbereich oft auftritt. Und gleichzeitig kann man es auch wieder auf den Kopf stellen, diese Situation. Da waren 12 Apostel. Jeder von diesen Aposteln hat seine Eigenheiten gehabt, hat eigentlich etwas typisch Menschliches abgebildet. Einer musste Jesus verraten, wenn man jetzt mal diese biblische Geschichte nimmt, weil dieser biblischen Geschichte des Verrates wohnt ja eine Funktion inne. Was ist, wenn Jesus nicht ausgeliefert worden wäre, dann hätten die Römer nicht verhaftet, dann wäre nichts von dem, was in der Geschichte drinnen ist, passiert, kann man sagen, ja, aber dann hätte er ja weitergelebt. Darum geht es nicht. Es geht um das Muster der Geschichte. Es musste ihn jemand verraten. Es war so gesehen, war auch ganz klar für Jesus Judas. Und für Judas war es klar, ich. Judas war der, der die Stärke hatte, es zu tun. Es hat ihm auch das Herz gebrochen. Ist ja auch in der Geschichte noch abgebildet. Er wurde zwar bezahlt, aber er hat sich, das ist so, wenn sich jemand tötet für das, was er getan hat, obwohl er es tun musste, weil er war der, der es tun musste. Einer musste es tun. Und er hat diese Sache auf sich genommen. Er war stark genug, es zu tun. Wenn er sich aussuchen hätte können, hätte er es nicht getan, aber er musste es tun. So kann man die Geschichte auch zu sehen beginnen. Und dann ergibt sie plötzlich mehr Sinn, dass ein Mensch, um einer Sache zuzuarbeiten, etwas tun muss, was er normal nicht tun würde, aber er dient dieser Sache. Und Jesus hat genau gewusst, er ist es, er kann das tun. Nicht die anderen, die sind dazu nicht in der Lage. Und nicht aus, weil sie viel besser sind wie der Judas, nein, weil sie diese Stärke nicht aufbringen. Eine Stärke, etwas tun zu müssen, um sich selber zu schaden, was Jesus auch machen hat müssen. Er hätte sich retten können, er hat sich nicht gerettet. Er hat die Stärke aufgebracht, etwas zu tun, was er tun muss, um Symbol, um Bild zu geben, um eine Handlung zu geben, die etwas verursacht, die er tun musste. Natürlich hätte er sich wahrscheinlich lieber gerettet. Ist ja auch dann in der Geschichte weiter abgebildet. Am Kreuz hat er noch gezweifelt, verstehst du, wie ich meine? Aber er hat es getan. So wie Franziskus und ähnlich hat auch Judas eine Ähnlichkeit zu Jesus als Konterpart.
Gut, und wenn wir jetzt die beiden Pole haben, also auf der einen Seite dieses Akzeptieren von all dem, was ist, und dass alles irgendwie einen Sinn ergibt und selbst Schwierigkeiten führen dann dazu, dass man stärker wird, dass man mehr Einsicht bekommt, dass man wächst. Also die absolute Akzeptanz und Frieden mit dem, was ist. Und auf der anderen Seite natürlich trotzdem auch Wachsamkeit, Aufmerksamkeit, Schutz vor Verrat und vor solchen Dingen. Also
genau, wir haben ja zwei Muster drinnen. Und das sind Muster, die werden uns als geschichtliche Storys, Geschichten erzählt, als Bilder erzählt. Und diese gleichen Muster finden wir in unserem eigenen Leben. Das Leben selber forciert uns permanent mit Schwierigkeiten, indem es Sachen in unser Leben bringt, die wir eigentlich nicht möchten. Aber wir wissen, ich muss es machen, verstehst? wenn ich alles wirklich genau, würde ich es nicht machen wollen, aber das Leben zwingt mich dazu, es zu machen. Und ich akzeptiere es und ich mache es dann so gut es mir halt möglich ist. Versuche es zu lösen. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Sache sind wir permanent im Leben mit Art von Verrat konfrontiert. Das sagen wir, ja, weil die Menschen so schlecht sind. Ja, sie sind schlecht. Aber auch wenn sie schlecht sind, sind sie Werkzeuge, weil der Verrat passiert mir. Und ich brauche ihn anscheinend, weil ich was daraus lernen soll. Sonst würde es mir ja nicht passieren. Wenn da keine Menschen sind, die die charakterlichen Schwächen haben, die sich gern verraten, müsstest du einen finden, der so stark ist, obwohl er kein Verräter sein will, dass er dich verrät, damit du es lernen kannst. Verstehst? Weil wir diese Erfahrung dann machen müssen. Und wenn du so zu betrachten beginnst, dann bist du wieder beim Tod angelangt. Dann wird das ganze Leben mit allem Schönen, mit allem Schirchen, wird es zum Ratgeber von dir. Und was rät es dir? Dass du wahrhaftiger wirst, dass du stärker wirst, dass du dich mehr der Wahrheit stellst und der Wirklichkeit stellst und damit deinem Leben einen richtigen Wert gibst, jedem Augenblick deines Lebens. Es bringt gar nichts, dass ein schwacher Mensch, ein hilfloser Mensch sagt, ich bin so lieb. Nein, der sollte stärker werden. Und wenn er richtig stark geworden ist, dann kann er lieb und friedlich werden, wenn er diese Stärke hat.
Mhm.
Oder einer sagt, ich werde nie ein Verräter sein. Und gleichzeitig schleicht er sich um alles herum, wo er zum Verräter werden würde.
Mhm.
Und vielleicht muss er deinerseits doch ein Verräter sein, um der Sache willen. Aber das hat nicht sein Ego zu entscheiden. Das ist ganz eine andere Geschichte.
Mhm.
Und deshalb, wir ärgern uns über unsere Mitmenschen. Wir tun es. Wir dürfen uns auch ärgern. Nicht sagen, ich ärgere mich an dich, in wirklicher Frist, du in dich rein. Nein, du darfst es nicht verdrängen. Aber gleichzeitig musst du dorthin kommen. Das ist schwierig. Irgendwann musst du es verzeihen. Irgendwann musst du es vergeben. Weil sie haben, ob sie es wollten oder nicht. Sie haben eine Marionette für dich abgegeben. Damit du was lernen kannst. Über
eine
dich
Funktion
selber.
Funktion erfüllt.
Damit du über dich hinauswachsen
damit
kannst.
Damit in dein Leben etwas sich in Bewegung gesetzt.
Und so wird jeder Augenblick jedes Lebens wertvoll in irgendeiner Weise, wenn man so zu betrachten beginnt.
Mhm.
Weil jedem Menschen passieren fürchterliche Sachen im Laufe seines Lebens. Und zwar dort, wo es ihn hart trifft. Das kann psychisch sein, das kann physisch sein, das kann im materiellen Sinn sein. Es kann auf jeder Ebene sein. Jeden erwischt es immer wieder. Aber das Grundding dahinter bleibt das Gleiche.
Mhm.
Und das steckt, aus dem war die Frage gut, in diesem anscheinenden Paradox zwischen Frieden und der Mensch und dem Verrat und all dem steckt das drinnen. Wie im Dschungel liegt das auch drinnen. Das sind, wenn man die Wechselwirkungen genau betrachtet, ich meine, die erste Wechselwirkung, die Gravitationswechselwirkung ist wie wahrhaftig gegenüber sich selber werden. Weil alles, wo wir verkehrt sind, da auch ein Gedanke zieht die Gravitation uns nach unten. Bam. In der Wechselwirkung, wenn wir etwas begegnen, zuerst müssen wir lernen, natürlich nachzugeben. Wieso müssen wir nachgeben lernen? Weil wir ja stärker werden wollen. Und die Stärke liegt nicht immer brutaler nach vorne zu gehen, die Stärke liegt darin, aufzunehmen. Und natürlich, je nach Möglichkeit, wenn du noch nicht so stark bist, musst du früher zurückgeben, also starke Wechselwirkung erzeugen. Je besser du bist im Nachgeben, desto länger kannst du die starke Wechselwirkung, das Zurückkommen der Wirkung, hinauszögern. Und wenn du ganz, ganz toll geworden bist, was ein Ideal ist, dann beginnst du alles auszuharmonisieren. Das ist aber das absolute Ideal, das niemand erreicht. Das nur in diesem großen Bild vom Jesus, der am Kreuz hängt, drinnen ist. Er hat das ausharmonisiert für die ganze Menschheit von der Idee her. Ob man sie glaubt oder nicht, musst du selber für dich entscheiden.
Mhm.
Er hat etwas ins Gleichgewicht wiedergebracht. Durch diese große Absicht, die uns symbolisch, da ist ja ein großes Symbol. Muss ich mich über dieses Symbol Gedanken machen, nicht über die historische Begebenheit. Und auch die Geschichte mit Judas.
Mhm.
Und nicht so mit moralischer Wertung an diese Sachen rangehen. Die Moral greift da nicht sehr weit in diesen Geschichten. Das sind viel, viel tiefe archetypische Bilder, Muster, die dem innewohnen.
Ja, und ich finde, es widerspricht sich ja auch nicht jetzt im persönlichen Leben, ne? Wenn man sagt, auf der einen Seite akzeptieren, was ist und trotzdem gleichzeitig wachsam sein und auf der Lauer liegen.
Genau. Ne? Ja.
Also
auf der Lauer liegen heißt ja nicht
beobachten, was passiert, was Menschen für Absichten haben, ne? Also in was man sich verstrickt. Also dann kann man ja Situationen auch schon vorzeitig erkennen.
Mhm.
Und nicht denn erst, wenn irgendwie die Situation, wenn man von den Folgen betroffen ist, sondern man kann dann viel früher schon, wenn man wachsam ist und Situationen studiert, Menschen studiert, dann kann man schon viel früher auch sehen, was dabei denn am Ende rauskommen könnte.
Auf der Lauer liegen heißt nicht, dass ich zuschlage, auf der Lauer liegen heißt, dass ich alles registriere.
Mhm.
Dass ich Bewusstsein von allem kriege, von der wirklichen, realen Situation.
Mhm. Ja, ist doch schön. Spannende Frage. Also immer wieder, wenn Fragen sind, uns zuschicken. Wir freuen uns immer und machen dann da eine Folge draus.
Genau, ja.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.